Ja, Karl und ich haben ja einen Predigertausch durchgeführt. Eigentlich wollte er vor 2 Wochen über die Bekehrung von Paulus reden, über Scherben in seinem Leben, Scherben in deinem und in meinem Leben, Scherben, aus denen Gott noch viel was Größeres und Besseres machen kann. Wie Karl dann auch gesagt hat, manchmal brauchen wir in unserem Leben einfach Katastrophen. So schmerzhaft und schlimm das sein mag, oft ist es einfach notwendig. Stattdessen möchte ich heute aber statt über Paulus, über Petrus reden. Wir werden uns 2 Wunder anschauen, eine Krankenheilung und eine Totenauferweckung. Und wir werden schauen, wo da Unterschiede sind, wo Gemeinsamkeiten sind, und wir werden über Brandbeschleuniger reden. Schauen wir uns zuerst die Unterschiede an, und die liest da in der Apostelgeschichte Kapitel 9, Abvers 32. Auf einer Reise durch das ganze Gebiet kam Petrus zu den Heiligen in Lydda. Dort traf er einen Mann namens Aeneas an, der seit 8 Jahren gelähmt im Bett lag. Petrus sagte zu ihm: Aeneas, Jesus, der Messias, heilt dich jetzt. Steh auf und mach dein Bett selbst. Im selben Augenblick stand Aeneas auf. Also Petrus ist unterwegs, er kommt dann nach Lydda, und dort hat es scheinbar eine kleine Ortsgemeinde gegeben. Er redet da von den Heiligen, also Gläubige. Aeneas, der Name ist so eine Zusammensetzung aus Loben und Gefürchtet, nur so nebenbei. Und diese Geschichte wird eigentlich sehr kurz erzählt. Da ist der Aeneas, der war 8 Jahre lang gelähmt im Bett. Man weiß nicht warum, vielleicht hat er einen Schlaganfall gehabt, vielleicht hat er einen Unfall gehabt, Querschnittlähmung, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, 8 Jahre lang hat er sich nicht bewegen können und ist im Bett gelegen. Und da kommt Petrus und heilt ihn. Und solche Wundergeschichten kennen wir ja, also zumindest aus der Bibel. Und hier haben wir noch so eine Heilung. Irgendwie nichts Besonderes mehr für unsere Ohren. Und das ist eigentlich schade, weil Wunder heißen ja Wunder, weil sie uns zum Wundern bringen. Das sind Dinge, die nicht alltäglich sind, die man nicht normalerweise erlebt. Es ist nicht so, dass dann die Leute gedacht haben, ja, jetzt ist er 8 Jahre gelähmt, aber jetzt kommt Petrus, wird schon wieder, die werden schon heilen. Bis zum Heiraten ist alles wieder gut, sagt man bei uns. Nein, ein Wunder ist immer etwas Außergewöhnliches, etwas Übernatürliches. Nach 8 Jahren Lähmung steht niemand wieder auf. Niemand. Und auch damals war das ein unfassbares Ereignis. Das ist nicht nachvollziehbar, nicht erklärbar, wie es zu so etwas kommen kann. Und die Geschichte erinnert mich an eine andere Geschichte, die im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, steht. Da wandte Jesus sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Also es ist sehr ähnlich. Wichtig dabei ist, das, was Petrus hier sagt: Jesus, der Messias, heilt dich jetzt. Kein Apostel, kein Jesus-Jünger hat jemals für sich in Anspruch genommen, selbst heilen zu können. Es geschah und geschieht immer durch Jesus. Kein Jünger hat jemals selbst heilen können. Ja, sie haben nicht einmal für sich in Anspruch genommen, selbst predigen zu können. Und das erinnert mich an unseren Gemeindeleitvers, der draußen hängt. Vielleicht auch wieder mal ganz gut zur Erinnerung, unser Gemeindeleitbild anzuschauen. Da steht 2. Korinther 4, Vers 5. Nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus der Herr. Wir sind nur eure Diener, und das aus Liebe zu Jesus. Aber es ist doch auffällig, mit welcher Autorität und Selbstverständlichkeit der Petrus vorgeht. Kein Zögern, kein Überlegen, keine Gebetsgemeinschaft mit den anderen Gläubigen, so wie wir das kennen. Na, er geht einfach hin und sagt: So, steh auf, 8 Jahre Urlaub sind genug, es gibt noch was zum Tun, mach dein Bett selbst. Diese apostolische Autorität, die aber niemals aus sich selbst herauskommt, sondern immer ihren Ursprung in der Auferstehungskraft Jesu hat. Gehen wir weiter. Ab Vers 36. In Joppe lebte eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Das heißt so viel wie Gazelle. Sie tat viel Gutes und half den Armen, wo sie nur konnte. Nun war sie gerade in dieser Zeit krank geworden und gestorben. Als die Jünger in Joppe gehört hatten, dass Petrus sich in Lydda aufhielt, schickten sie sofort zwei Männer zu ihm und ließen ihm ausrichten: Bitte komm so schnell wie möglich zu uns. Von Joppe war es nicht weit nach Lydda. Petrus ging sofort mit ihnen. Als er angekommen war, führten sie ihn gleich in das Obergemach. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden. Weinend traten sie zu Petrus und zeigten ihm die Unter- und Obergewänder, die der Tabitha für sie gemacht hatte, als sie noch lebte. Namen haben in der Bibel oft Bedeutung und mitunter ändern sich die Namen auch, wenn sich die Lebensumstände ändern. Wir kennen das Saulus, Paulus, Abraham, Abraham, Sarai, Sarah. Und vielleicht war Tabitha tatsächlich so eine gazellenhafte, eine schöne Erscheinung. Wir wissen es nicht, wie sie ausgeschaut hat. Was wir wissen, ist, dass sie innerlich schön war. Sie war gütig, sie war gutmütig, sie war hilfsbereit, gottesfürchtig und gläubig. Ein guter Mensch, eine Bereicherung für die Gemeinde, für die Gesellschaft. Und dann steht da nur sehr kurz, sie ist krank geworden und gestorben. Was schade ist, weil gerade solche Menschen braucht die Gemeinde. Was hätte sie noch viel Gutes tun können? Und das ist ein Phänomen, das ich immer wieder beobachte über die Jahre, dass oftmals gerade wirklich wichtige Persönlichkeiten, wirklich begnadete Prediger, standhafte Christen, Säulen der Gemeinde viel zu früh heimgehen. Also unserer Ansicht nach viel zu früh. Denkt man zum Beispiel an Hans-Peter Reuer, aber auch viele andere. Gerade solche Personen wird die Gemeinde wirklich dringend brauchen. Warum verlassen sie uns so früh? Oft wirklich so in der Blüte ihres Lebens, noch in jungen Jahren. Wir kennen die Antwort nicht. Also diese Tabitha ist gestorben. Und da kommt Petrus. Ich weiß nicht, ob es da die Gläubigen dort automatisch erwartet haben, ja, wenn Petrus kommt, dann passiert ein Wunder und dann passt es wieder. Oder ob sie ihm einfach nur die Gewänder nochmal zeigen wollten. Vielleicht haben sie sich auch persönlich gekannt, dass er mittrauern kann mit der Trauergemeinde. Vielleicht ist aber doch so eine heimliche Hoffnung da, ja, wenn Petrus kommt, vielleicht, die Hoffnung stirbt zuletzt, wissen wir. Doch Petrus schickte alle hinaus, dann kniete er nieder und betete. Und da sehen wir den großen Unterschied zum vorigen Wunder. Petrus geht dann jetzt mit einer Selbstverständlichkeit hin und sagt so, Tabitha, steh auf, hopp, hopp. Na, der Tod ist doch nochmal ein anderes Kaliber als eine Krankheit. Dort, wo Krankheit ist, da ist auch Heilung möglich. Nach 8 Jahren Lähmung ist es zwar sehr unwahrscheinlich, aber es ist nicht ganz unmöglich. Aber wo der Tod ist, da weiß man, da kommt nichts mehr. Tod ist endgültig, damals wie heute. Und Wunder sind nicht normal. Und auch damals hat man sich nicht erwarten können, ja, jetzt ist sie zwar gestorben, aber sie wird schon wieder aufstehen, wird schon wieder. Tod ist Tod. Und viele anderen wurden ja nicht wieder zurück zum Leben geholt. Denkt man zum Beispiel an Stephanus, das war auch ein geisterfüllter Jünger, der ist gesteinigt worden und war tot. Punkt. Er ist nicht wieder zurückgekommen. Schließlich wandte er sich zu dem Leichnam und sagte: Tabitha, steh auf. Da öffnet sie die Augen und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf. Er fasste sie an der Hand und half ihr auf die Füße. Dann rief er die Witwen und die anderen Heiligen herein und gab ihnen Tabitha lebend zurück. Also in diesem Fall hat Petrus nicht sofort gehandelt, sondern hat zuerst einmal gebetet. Er ist doch noch einmal eine Etage höher gegangen, hat beim Chef nochmal nachgefragt, was ist jetzt dran? Ist ihre Zeit wirklich abgelaufen oder hat sie doch hier noch was zu tun? Im Endeffekt sind die Würfel gefallen, die Entscheidung ist getroffen. Tabithas Zeit hier auf Erden war noch nicht vorbei. Sie darf weiterhin für Jesus arbeiten. Und das erinnert mich an etwas, was Paulus im Philipperbrief geschrieben hat. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass jetzt genauso wie bisher Christus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn ich am Leben bleibe, bedeutet das fruchtbare Arbeit für mich. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Andererseits ist es euretwegen nötiger, am Leben zu bleiben. Also Tabithas Zeit war noch nicht abgelaufen. Für Aeneas waren 8 Jahre Pause genug. Es gibt noch was zu tun. Es gibt auch noch was zu tun für dich und für mich. Die himmlische Ruhe ist noch ausständig. Es ist noch nicht die Zeit zu ruhen, sondern die Zeit zu arbeiten. Der Siegeskranz, von dem Jakobus schreibt zum Beispiel, der muss noch warten. Jakobus schreibt, wie glücklich ist der, der die Erprobung standhaft erträgt. Denn nachdem er sich so bewährt hat, wird er den Ehrenkranz des Lebens erhalten, den Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Aber diese Zeit ist noch nicht gekommen. Es gibt noch was zu tun. Und jetzt kommen wir zu den Gemeinsamkeiten. Und da steht bei Aeneas, Vers 35, alle Bewohner von Lydda und der ganzen Charon-Ebene sahen ihn gesund umherlaufen. Da wandten sie sich dem Herrn zu. Und bei Tabitha steht in Vers 42, bald wusste ganz Joppe, was geschehen war. Und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Unterm Strich ging es immer genau darum, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und Wunder waren Mittel zum Zweck, damit diese junge Gemeinde wachsen kann. Diese Wunder waren Brandbeschleuniger, die das Ganze richtig aufflammen haben lassen und in Bewegung gebracht haben. Wir haben daheim, in meinem Wohnzimmer, haben wir so einen Holzofen und wir haben im Keller unten einen Haufen Holz, zum Teil ziemlich altes Holz, das ist noch vom Hausbau übrig geblieben, also das 30 Jahre oder älter und das brennt mitunter recht schwierig. Und da haben wir immer das Problem, wenn wir dann gerade jetzt in der Übergangszeit vor dem Winter, dass wir dann die Heizung nicht eingeschalten haben und dann halt mit dem Holzofen Feuer machen, da haben wir Papier rein und dann halt Holzspäne aufschlichten und dann halt größere Brocken Holz, wenn man das halt so macht. Und dann zünde ich das an und dann fängt es an zum Brennen. Und dann ist es immer wieder mal so, dass es aufhört. Und dann raucht es nur mehr und dann raucht es auf einmal beim Ofen oben raus. Und dann geht der Brandalarm los. Dann muss man wieder raufklettern, das runterschrauben, Batterie rausnehmen, Fenster und Türen aufreißen, durchlüften. Und im Endeffekt stinkt es dann ziemlich und es ist kälter als vorher. Ziemlich frustrierend für alle. Was da hilft, sind solche Brandverstärker. Anzündhilfen. Die helfen einfach, dass eben nicht nur das Papier verbrennt und das war's dort, sondern dass das länger brennt und richtig aufflammt, bis eben das Holz auch Feuer gefangen hat. Und das ist, denke ich, ein gutes Bild für diese Starthilfe damals, für diese Wunder und für diese Zeichen, die eben auch als Brandbeschleuniger fungiert haben, damit diese junge Gemeinde wachsen kann. Und auch heute wird oft in Gemeinden und unter Christen der Ruf laut, ja, wir brauchen das heute auch wieder. Wir brauchen wieder mehr Zeichen und Wunder, so wie damals zur Zeit der Apostel. Und da treten besonders 2 Geistesgaben hervor, die immer wieder erwähnt werden. Das sind eben diese Heilungen und auch die Zungenrede. Und viele Gemeinden und viele Gläubigen strecken sich eben genau danach aus und erbeten das. Und das wäre ja wirklich ein gewaltiges Stärkungsmittel für die Gemeinde, etwas Übernatürliches, etwas Göttliches. Und das würde doch unser Zeugnis in der Welt bekräftigen und vielleicht unserer etwas ja, argwöhnischen, skeptischen, sehr westlichen, weltlichen und kapitalistischen Gesellschaft vielleicht die Augen öffnen fürs Evangelium. Und Wunder sind ja auch heute nicht unmöglich. Gott ist der gleiche, gestern, heute und morgen. Und Wunder passieren auch heute noch, da und dort. Und deshalb soll man jetzt auch diesen Wunsch nach mehr Wundern nicht unbedingt kleinreden. Aber vielleicht auch etwas mit Vorsicht genießen. Was man weiß ist, oder was man immer wieder sieht, ist, dass erstens einmal nicht alles ein Wunder ist, was Wunder genannt wird. Es ist oft wirklich mehr Schein als Sein, es wird mehr geredet, als dann wirklich da ist. Und es muss uns auch klar sein, nicht ein jedes Wunder ist ein Wunder Gottes. Auch Satan kann Wunder vollbringen. Und deshalb ist es, glaube ich, angebracht, dass man auch da immer wieder vorsichtig ist und auch immer wieder zur Basis zurückkommt, zum Wort Gottes. Und in dem Zusammenhang möchte ich jetzt immer ein bisschen darüber reden, warum wir heute so wenig Wunder erleben oder nicht so viele, wie wir gern hätten. Und ich habe da zwei Schlüsselstellen gefunden in dem Zusammenhang. Das erste steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 22. Männer von Israel, hört zu, ihr wisst selbst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten, Wunder und Zeichen unter euch vollbracht hat. Auf diese Weise hat Gott ihn vor euch bestätigt. Und das Schlüsselwort ist da das bestätigt. Durch diese Wunder, die den gesamten öffentlichen Dienst von Jesus geprägt haben, bestätigte Gott seinen Sohn und bestätigte seine Botschaft. Wunder waren quasi das Siegel der Anerkennung Gottes auf ihm. Und Jesus hat da so ein kleines Fenster zum Himmel aufgemacht. Er hat vom Reich Gottes nicht nur gepredigt, sondern hat den Menschen auch gezeigt, wie es im Reich Gottes ausschaut. Ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Tod. Und von dem her denke ich, ist das so ein Schlüsselvers, dass wirklich diese Wunder, das, was gepredigt worden ist von Petrus und in Folge dann auch von den Aposteln, bestätigt wurde. Menschen haben Jesus trotzdem verachtet und er wurde letztendlich trotzdem hingerichtet. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, ganz an den Anfang der Bibel, da sehen wir im ersten Buch Mose, dass Gott vorrangig selbst gesprochen hat und selbst ins Weltgeschehen eingegriffen hat. Und ab dem zweiten Buch Mose sehen wir dann, dass er das hauptsächlich durch seine Zeugen tut, durch seine Boten, durch seine Gesandten, durch seine Botschafter. Und Zeichen und Wunder haben da eigentlich seit jeher als Brandbeschleuniger fungiert, als Bestätigung, als Demonstration seines Reiches und seiner Kraft. Denken wir an Elia und Elisa zum Beispiel. Und dann sehen wir im Alten Testament aber auch wieder eine lange Zeit des Schweigens, bis dann Johannes der Täufer gekommen ist, von dem übrigens überhaupt keine Zeichen oder Wunder bekannt sind. Er hat gepredigt und getauft und trotzdem heißt es, dass er einer der größten Propheten überhaupt war. Aber er war nur ein Vorläufer für den, der dann kommen soll, für den Herrn selbst. Und erst als dann Jesus durch seine Taufe bestätigt worden ist, erst dann sind Wunder aufgeflammt wie nie zuvor. Und trotzdem ist er verworfen und getötet worden. Und auch Jesus dehnte sich diese Ära der Wunder, möchte ich es einmal nennen, aus auf die Zeit der Apostel. Und auch das Zeugnis der Apostel wurde bestätigt von Gott selbst durch diese Zeichen und Wunder. Aber das Ziel dieser Wunder war nie, dass es die Gläubigen möglichst angenehm haben, dass sie gesund bleiben, dass sie möglichst lang leben, länger als man es erwartet hätte vielleicht, sondern das Ziel war immer diese Bestätigung Gottes. dass das, was die Apostel predigen, dass das tatsächlich von Gott kommt. Die Wunder waren Brandbeschleuniger. Auch interessant, es hat Heilung gegeben, auch von Ungläubigen, die dann infolgedessen zum Glauben gekommen sind, aber es hat nie eine Totenauferweckung von Ungläubigen gegeben. Also es hat nie eine zweite Chance gegeben, dass jemand, der nicht an Jesus geglaubt hat, wieder auferweckt worden ist und dann hat er an Jesus geglaubt. Totenauferstehung hat es immer nur für Gläubige gegeben. Und aus der Kirchengeschichte wissen wir dann auch, dass eben diese erwähnten Gaben mit Ende der Apostelzeit immer weniger geworden sind und dann eben ganz aufgehört haben. Und da haben wir eine zweite Schlüsselstelle im 1. Korintherbrief, da schreibt Paulus im 13. Kapitel und da deutet er das schon an. Die Liebe wird niemals aufhören. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Also er hat es da schon angedeutet, dass diese Wunder, die zur Zeit Jesu und zur Zeit der Apostel da waren, nicht immer sein werden. Und auch im Alten Testament hat es wieder aufgehört. Und dann ist es wieder gekommen und hat wieder aufgehört. Aber die Frage bleibt, warum erleben wir heute verhältnismäßig wenige Wunder, wenn man das mit der Apostelgeschichte vergleicht? Und es gibt sicher viele Gründe, die meisten davon wird nur Gott selbst kennen. Aber drei wahrscheinliche Gründe habe ich gefunden. Das ist, dass die westliche Welt gar nicht bereit ist dafür, dass die Gemeinde mitunter wirklich schlechtes Zeugnis abgibt und dass die Bibel fertig geschrieben ist. Man muss es nur noch lesen und glauben. Und da möchte ich jetzt dann ein bisschen was drüber dazu sagen. Wenn man unsere westliche Gesellschaft heute anschaut, merkt man, dass nur Materielle und alles logisch erklären können, ist den Leuten zu wenig. Und Menschen werden mehr und mehr wieder angezogen von Glauben, vom Sinn des Lebens. Irgendwas muss ja das an Sinn machen auch, nicht nur leben und sterben und das war's. Und Menschen heute sind mehr und mehr spirituell. Sie sind spirituell, ja, aber sie sind nicht gottesfürchtig. Wenn man den Glauben heute anschaut, ist er sehr oft aufs eigene Ich ausgerichtet. Ich muss was von dem Glauben haben. Und das hört man auch immer wieder, wenn man mit Leuten redet. Ja, es ist wichtig, dass man glaubt. Glaube bringt dann was. Der hilft dann in schwierigen Zeiten weiter. Er gibt dann einen Sinn im Leben. Er baut auf. Und dabei ist es aber jetzt gar nicht so wichtig, jetzt an was man konkret glaubt. Wichtig ist, dass man etwas glaubt. Der Glaube selbst hilft. Und ich glaube, unter diesen Voraussetzungen ist es sehr unwahrscheinlich, dass Gott Wunder wirkt, um eben diesen Glauben dann auch noch zu bestätigen. Ich habe das auch selbst schon erlebt, dass Menschen wirklich auf wundersame Weise dem Tod von der Schippe gesprungen sind, aber eine Umdenken oder gar eine Bekehrung hat dann trotzdem nicht stattgefunden. Anders oftmals die Menschen damals, wenn wir zum Beispiel an den Kämmerer aus Äthiopien denken, der hat eine lange Reise auf sich genommen, weil er auf der Suche nach Gott war, ehrlich und aufrichtig. Aber diese neue Lehre von Jesus, die war noch nicht so gefestigt, es ist noch nichts aufgeschrieben gewesen, er hat von Jesus vielleicht nicht einmal was noch gehört, das den gegeben hat. Aber es war dieses ehrliche Verlangen da, Gott kennenzulernen. Und er sagt selbst, wie soll ich das verstehen, wenn es mir keiner erklärt. Aber wenn dieses ehrliche Verlangen, Gott kennenzulernen und Gott zu suchen, fehlt, warum sollte Gott dann Wunder wirken? Und so wie die Wunder zur Zeit von Mose und von Elia dann wieder aufgehört haben, haben sie dann auch nach den Aposteln nach und nach aufgehört. Und was man im Alten Testament wie auch im Neuen Testament sieht, ist, dass das einhergeht mit einem rapiden Werteverfall. Und wenn die Wunder den Zweck haben, zu bestätigen und zu bekräftigen, was da passiert, und da kommt es zu einem Werteverfall in der Gesellschaft, beziehungsweise auch in der Gemeinde, warum sollte Gott es dann bestätigen? Und man weiß ja auch, eben nach der Apostelzeit, es ist zwar die christliche Kirche zu einer Religion aufgestiegen, aber es hat dann auch Konzile gegeben, Streitereien, und es war gekennzeichnet auch von einem Werteverfall. Und wenn man die Gemeinde heute anschaut, weltweit, die christliche Kirche, könnte man sagen, ja, sie ist sehr bunt. Das wäre mal positiv ausgedrückt. Wenn man das Ganze negativer ausdrücken möchte, könnte man sagen, ja, die christliche Kirche ist sehr uneinig. Und vielfach wird sich auch nach den Bedürfnissen der Welt und nach den Richtlinien der Welt sich ausgerichtet, oft mehr als am Wort Gottes. Und wenn das so ist, warum sollte Gott dann die Gemeinde uns unsere Botschaft bekräftigen? Damals stand das Christentum noch in den Babyschuhen und diese Wunder fungierten eben als Brandbeschleuniger. Die zeigten Menschen, dass dieser Jesus, diese neue Lehre tatsächlich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und heute ist die Bibel fertig. Es gibt kaum noch jemanden, der nicht von Jesus gehört hat. Wenn man Gott aufrichtig sucht, dann kann auch jeder Mensch die Bibel aufschlagen, lesen und glauben. Und vor dem her denke ich, dass heute nicht mehr so sehr Zeichen und Wunder die Brandbeschleuniger sind, sondern dass wir diese Brandbeschleuniger sind. Durch das Evangelium in unserem Leben. Dazu ist es notwendig, dass man selbst überzeugt und begeistert ist von diesem Evangelium. Und dann ist es auch klar, je weiter weg man von Jesus ist, je weniger man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, desto weniger Feuer hat man. Und je näher man an Jesus dran ist, je mehr man sich mit der Bibel beschäftigt, desto mehr Feuer. Und ich weiß das auch von mir, wenn ich frustriert bin und unzufrieden, was ab und zu vorkommt, mit mir selbst, mit der allgemeinen Situation, zum Teil auch mit Gott. Was dann hilft, ist, dass ich aufs Kreuz schaue. Das Wort vom Kreuz ist immer wieder ein Anker im Leben. Die Botschaft, dass Jesus Christus gestorben ist, damit ich ewig leben kann. Das baut immer wieder auf, das gibt immer wieder Mut und Zuversicht für die Zukunft. Wer nahe an der Flamme ist, fängt Feuer. Und so kann man selbst dann ein Brandbeschleuniger werden. Wir glauben fest daran, dass Gott auch heute noch Wunder tun kann, dass er großartige Dinge vollbringen kann, dass er heilen kann. Allerdings passiert es heute nicht mehr so sehr im großen Rahmen und öffentlich, sondern eher im Stillen durch Gebet, durch Bitten und Flehen. Und wir müssen uns aber auch eingestehen, dass unser Zeitalter nicht geprägt ist von diesen Zeichen und Wundern. Gründe dafür sind unter anderem, dass die Bibel fertig ist, dass die Gemeinde oftmals ein wirklich schlechtes Zeugnis abgibt und die Welt eigentlich unwillig ist, Jesus anzuerkennen. Der Titel unserer Predigtreihe ist ja, ihr werdet meine Zeugen sein. Und letztendlich geht es genau darum, damals wie heute, dass Jesus Leute Jesus groß machen wollen und sollen, ihn verherrlichen und ihn bezeugen in der Welt. Und die Mittel dazu können unterschiedlich sein und können sich verändern. Das Ziel bleibt das gleiche, Jesus groß machen. Und erst vorgestern habe ich mir wieder eine Predigt angehört und da hat der Prediger dann gesagt, eine Erweckung passiert immer durch ehrliches Interesse am Wort Gottes und durch die Predigt. Nicht durch eine an die Welt angepasste Gemeinde und nicht durch Zeichen und Wunder. Und zum Schluss noch zwei Verse beim Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Lukas 24 schreibt er den Missionsbefehl, so steht es geschrieben, erklärte Jesus ihnen. Und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen um Vergebung der Sünden zu erhalten. Das beginnt in Jerusalem. Ihr seid Zeugen für das alles. Und das wird dann noch einmal bekräftigt in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Wer nahe am Feuer ist, der fängt selbst Feuer. Hoffentlich. Amen.